Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und eine neue sowie eine Wiederentdeckung gibt es im Programm. Die amerikanisch-jüdische Autorin Frances Dolores Ross erreicht das Lob für ihren einzigen, erstmals 1974 veröffentlichten Roman, posthum. Das Debüt des Mexikaners Jorge Comensal erscheint immerhin bereits 3 Jahre nach seiner Erstpublikation und damit zu Lebzeiten des Autors auf Deutsch. Mit ihm beginnen wir. Der 1987 geborene Comensal landete 2016 mit Verwandlungen, so der deutsche Titel, einen Überraschungserfolg in Mexiko. Der Philosoph und Autor erzählt in seinem Roman eine Krankengeschichte, aber in Gestalt einer Groteske. Christoph Schröder stellt das Buch vor.
Es beginnt während eines Geschäftsessens in Ramons Lieblingsrestaurant. Plötzlich spürt er einen stechenden Schmerz in seinem Mund. Der Verzehr seines Schweinefleisch-Sandwiches wird für Ramon zur Qual. Er lässt seinen Mandanten alleine am Tisch zurück und läuft in den Waschraum. Er will sich in den Mund schauen, aber aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse kann er nichts erkennen. Er ist beunruhigt, denn irgendetwas scheint grundsätzlich nicht mit ihm zu stimmen. Nicht nur der Schmerz wird stärker, auch Ramons Artikulationsfähigkeit ist von einem Augenblick auf den anderen verloren gegangen. Plötzlich ist ihm, dem rhetorisch gewandten Rechtsanwalt, sein wichtigstes Kommunikations- und Arbeitsinstrument abhanden gekommen, die Sprache.
Wenn er seine eigene Stimme hörte, kam es Ramon vor, als hätte ein taubstummer Dieb ihm seinen Körper gestohlen. Und wenn er sich im Spiegel sah, schaute er in ein Gesicht, das viel dicker war als üblich, mürrisch und verbittert und den Mund vollgestopft mit Kuchen.
Als Ramon nach dem Abendessen zu Hause eintrifft, verabreicht ihm seine Frau Carmela einen Löffel Hustensaft. Aber auch der Hustensaft hilft nicht. Ramon, das stellt sich nach der ärztlichen Untersuchung heraus, hat Zungenkrebs. Die einzige Chance, sein Leben zu retten, besteht darin, die Zunge zu amputieren. Ramon ist 50 Jahre alt, ein erfolgreicher Rechtsanwalt in Mexiko-Stadt, seit 20 Jahren verheiratet. Seine beiden Kinder, ein Sohn und eine Tochter, machen die üblichen Pubertätsprobleme, hören Schrottmusik, verbringen zu viel Zeit vor dem Computer und hüllen sich ansonsten in Schweigen. Doch alles in allem kann Ramon auf ein erfolgreiches, auf ein zufriedenes Leben zurückblicken. Es ist eine erniedrigende, bedrängende Situation, in die Jorge Comensal seinen Protagonisten schickt. Die Veränderungen, auf die der Romantitel anspielt, ereignen sich auf diversen Ebenen. Beruflich ist Ramon durch seine Erkrankung am Ende. Gesellschaftlich ist er isoliert. Im Privatleben ist der Genussmensch Ramon kaltgestellt. Jene Szenen, in denen Ramon nach der Operation sprach- und hilflos im Krankenhaus liegt, sind von hoher Intensität. Ramons individuelles Leid, das ist Comensal hoch anzurechnen, wird spürbar, obwohl der Autor über die Darstellung der Krankheit hinaus auch die Gesellschaft im Ganzen im Blick hat. Um seinen maroden Helden herum knüpft Comensal ein Netz aus Figuren, die sich allesamt in Abhängigkeit, Verzweiflung und Gier verstrickt haben. Ramons Bruder Ernesto beispielsweise ist nicht der Schlauste, aber durch krumme Geschäfte reich geworden. Das Geld für die immens kostspielige Therapie streckt er seinem Bruder bereitwillig vor und lässt sich als Sicherheit dessen Haus überschreiben. Krankheit, auch das ist eine Erkenntnis, macht arm. Ramons behandelnder Arzt wiederum hofft, mit den Erkenntnissen, die er aus der Untersuchung der amputierten Zunge gewinnt, zu Ruhm in der Krebsforschung zu kommen. Ramons Sohn schließlich interessiert sich altersgemäß stärker für Pornofilme im Internet als für den dahinsiechenden Vater. In der Beschreibung all dieser Egomanen entwickelt Verwandlungen sein komisches Potenzial. Comensals Roman ist eine tieftraurige Gesellschaftsstudie im Kleid der Groteske. Es ist die der Familie treu ergebene, erzkatholische Haushälterin Elodia, die der Geschichte eine Wendung gibt, indem sie an Ramons Geburtstag mit einem räudigen Papagei als Geschenk aufwartet.
Es war ein junges Männchen, dem das schlechte Leben auf dem Markt übel mitgespielt hatte. Der arme Vogel war katatonisch aufgrund des Stresses, dem er ausgesetzt war, als er eine Stunde lang neben Elodia im Bus gehockt hatte. Außerdem wirkte er krank und unterernährt. Ramon war dieser Sittich von trauriger Gestalt sofort sympathisch.
Dieser Vogel, dem Ramon den Namen Benito gibt, obwohl er selbst ihn niemals aussprechen wird, eröffnet Ramon eine neue Dimension an Ausdrucksmöglichkeiten. Allein schon der Name ist ironischer Seitenhieb, spielt er doch auf Benito Juárez, den liberalen mexikanischen Präsidenten des 19. Jahrhunderts, an. Der Vogel ist hier sowohl Ramons Seelenspiegel als auch ein allgemeines Freiheitssymbol. Der in seinen Gedanken und in der Stummheit gefangene Ramon projiziert die in ihm schlummernde Wut über seine ausweglose Situation auf den Vogel, was diesen wiederum zu wüsten Schimpfkanonaden animiert. Das symbiotische Mensch-Tier-Verhältnis verstärkt sich zum Ende des Romans hin, als der Tumor in Ramons Körper Metastasen gebildet hat und Ramons Überlebenschancen auf ein Minimum geschrumpft sind. Da ist der verbitterte, verarmte, vor kurzem noch erfolgreiche Anwalt im Rollstuhl, dessen letztes Ziel es ist, seinen verhassten Bruder auffliegen zu lassen. Und da ist der zerzauste Vogel, dem sein Besitzer wider jede Vernunft mittlerweile einen luxuriösen Käfig spendiert hat.
Benito schaukelte energisch, so dass es aussah, als wolle er wieder und wieder mit dem Kopf nickend Ramons Pläne absegnen.
Was Jorge Comensal in Verwandlungen aufbaut, ist ein System aus Therapeuten und Therapiebedürftigen, aus Wunderglauben, Katholizismus und Wissenschaftssprache, aus Krankheit und Paranoia. Comensal zitiert einen Essay von Susan Sontag, nach dem die ehrlichste Weise, mit einer Krankheit umzugehen, diejenige sei, ihr eben nicht als Metapher zu begegnen, um auf subtile Weise die Krankheit als Metapher für ein heruntergekommenes Land einzusetzen. Verwandlungen ist ein so ambitionierter wie boshafter Roman. Der Tod ist in Mexiko Teil des Lebens. Nicht nur beim karnevalesken Dia de los Muertos, der die Vergänglichkeit als Feier versteht, sondern im gesamten Alltag. Wer mit Comensals Verwandlungen über die Tragik einer Krebserkrankung gelacht hat, wird erkennen, auf Grabsteinen können Sinn, aber auch Scherzworte stehen.
Christoph Schröder über Jorge Comensal Verwandlungen, aus dem Spanischen übersetzt, von Friederike von Kriegern und erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg. Seit einiger Zeit gibt es ein verstärktes Interesse an übersehenen Autorinnen des 20. Jahrhunderts. So erscheint nach Lucia Berlin und Sheila Delaney nun auch Frances Dolores Ross wieder auf der literarischen Bühne. Als Fran Ross' Roman Oreo 1974 in den USA erschien, war die jüdische Autorin ihrer Zeit weit voraus. Selbstbewusst und verspielt zugleich durchkreuzt Ross darin diverse Stereotype, von der Hautfarbe über Religion bis hin zum Geschlecht. Sang und klanglos ging Oreo damals unter, erst 10 Jahre später wurde Ross' Roman zum Kultbuch und Pieke Biermann legt nun eine Übertragung ins Deutsche vor. Antje Ravik-Strobel hat sie gelesen.
Am Anfang dieses fulminanten, von witzigen Ideen und sprachlichen Turbulenzen überbordenden Romans Oreo stehen 2 Schicksalsschläge. Als der aus jüdischer Familie stammende Samuel Schwartz seiner Mutter erzählt, er werde eine schwarze Frau heiraten, stirbt sie vor Schreck an einem Herzinfarkt. Als der Vater der Auserwählten Helen Clark erfährt, sie werde einen Juden heiraten, erliegt er vor Schreck einer Lähmung. Fortan und beinahe bis zum Ende des Romans sitzt dieser Mann in Form eines Hakenkreuzes reglos auf seinem Stuhl. Als Christine, die Tochter von Helen Clark und Samuel Schwartz, zur Welt kommt, ist sie einerseits schwarz, andererseits weiß und jüdisch. Und die Eltern sind bald so zerstritten, dass sie sich trennen. Der Vater verlässt die Familie. Allerdings lässt er eine Liste mit merkwürdigen Hinweisen zurück, die der Tochter Christine, sobald sie 16 ist, dabei helfen sollen, ihn zu finden. Als Kind bekommt Christine den Spitznamen Oreo. Oreo, so heißen auch die beliebten amerikanischen Schokokekse mit Cremefüllung. In den USA ist dieser Name eine diskriminierende Bezeichnung für Schwarze, die es vermeintlich ins weiße Establishment geschafft haben. Frances Dolores Ross ist selbst Tochter einer schwarzen Mutter und eines jüdischen Vaters. Sie wird die Strategie der Anverwandlung solcher Diffamierungen gekannt haben, wie sie sich im Spitznamen ihrer Hauptfigur ausdrückt. Benutze die abfällige Bezeichnung und besetze sie positiv. Eine solche Positivbesetzung diente mehr oder weniger erfolgreich auch dazu, hegemoniale Machtverhältnisse zu entschleiern. In ihrem Roman Oreo treibt Fran Ross bereits 1974 rassistische, sexistische, antisemitische Stigmatisierungen ins Aberwitzige. Davon zeugt allein schon die Geschichte, wie Christine zu ihrem Spitznamen kommt. Ihrer schwarzen Großmutter erscheint im Traum der Name Pirol. Mithilfe eines Nachschlagewerks leitet die Großmutter das Wort Oriole ab. Und im Kauderwelsch ihres Südstaaten gefärbten Zungenschlags klingt Oriole fast schon wie Oreo. Zumal das Wort der vorzüglichen Köchin und unersättlichen Esserin, die sie ist, Appetit auf Kekse macht. Mit der Farbe der Haut hat das bei Fran Ross nur insofern noch zu tun, als es zeigt, wie wenig stabil diese und andere Identitätszuschreibungen sind. Nichts ist eindeutig in diesem sprachtrunkenen Buch und nicht von ungefähr heißt der jüdische Teil von Christines Familie ausgerechnet schwarz.
Vom jüdischen Teil der Familie hatte Christine die krausen Haare und die zarte dunkle Haut, etwa Farbtyp 7, empfindlich geerbt. Vom Schwarzen die scharfen Züge, den Rhythmus und nochmal zarte Haut. Ja, sie war in jeder Beziehung dünnhäutig. 2 Jahre nach dem Finale dieses Buches wird sie zum Idealbild sämtlicher Sagen und Folklore umwobenen Schönheiten gereift sein. Egal, welche Nationalität, welche ethnische Zugehörigkeit, was immer die jeweils für sich als schönes Gesicht und schöne Figur empfinden, herauskäme Christine, Liebchen.
Christine alias Oreo ist zugleich Theseus, Held der griechischen Sage, allerdings im weiblichen Gewand. Wie Theseus geht Oreo auf Vatersuche. Um dem Geheimnis ihrer Geburt auf die Spur zu kommen, macht sie sich als Teenager auf den Weg von Philadelphia nach New York. Und wie Theseus begegnet sie allerlei merkwürdigem Personal, das ihr zuweilen an den Kragen will. Da ist der Taschendieb Perry, dem der Keulenschwinger Peripetes aus der griechischen Mythologie Modell gestanden hat und dem sie nicht die Keule, sondern den zur Waffe umfunktionierten Spazierstock wegnimmt. Da ist der fiese Zuhälter Parnell, der Oreo zur Strafe dafür, dass sie ihm vor den Augen seiner Sexsklavinnen eins überbrät, seinen Gehilfen Kirk auf den Leib hetzt. Gegen den hyperpotenten animalischen Kirk und den öligen Parnell wehrt sich Oreo mit Hilfe ihrer speziellen WITZ-Kampfsporttechnik, kurz Witz.
Noch immer hatte Parnell sie nicht angerührt. Er grapschte nach ihr wie ein Mann, der in einem Traum in Zeitlupe hinter einem perfiden, lautlosen D-Zug herrennt. Oreo wich aus. Jetzt baute sie ihre Überlegenheit aus zu einem Kampfspiel, bei dem sie nur ein Ergebnis akzeptieren würde. Kein Tropfen Öl an Parnells Fingerkuppen durfte mit dem Salz ihres hauchdünnen Schweißfilms gewürzt werden. Die Mesuse flog, der BH osmotierte alle Feuchtigkeit, während Oreo ihr Witzrepertoire abspulte. Sarkastische Bumse von Kopf bis Zeh, ein hochironischer Fuß im Mund, spöttische Wortcracks, trittweiser Schlagabtausch, piekweise Satire, kurz die komplette Persiflage auf Parnell.
Hinter der Action verbirgt sich eine politische Aussage. Indem Fran Ross die Sprache, die ihr zur Verfügung steht, in einen wilden Tanz versetzt, verschiebt sie die körperliche Auseinandersetzung ins Sprachliche. Ihre Hauptfigur gewinnt den Kampf nicht mit Muskelkraft, sondern mit Satire und Persiflage. Körper und Sprache werden innerhalb eines Gewaltakts kurzgeschlossen, womit Fran Ross nicht zuletzt verdeutlicht, wie Rassismus und Sexismus in der Sprache verankert sind. Strukturelle Gewalt ist immer auch eine Gewalt des Begrifflichen, das Ideen und Vorstellungen dafür liefert. Das Sprechen selbst ist ein Modus des Ein- und Ausschließens. Hier wird entschieden, wer existiert und wer nicht. Und damit kann das einfachste Reden bereits ein Mittel zur Machtausübung sein. Da wundert es kaum, dass sich keine der Figuren an korrektes Sprechen hält. Sie dehnen die Grenzen der Sprache. Jede Figur hat einen anderen, oft komischen Sprachtick. Das kann die Wortwahl, die Aussprache oder sogar die Syntax betreffen. Oreos kleiner Bruder etwa erfindet eine Geheimsprache. Oreos Englisch erhält vom Jiddischen seinen besonderen Sound. Und der 11-jährige Scott Scott, dem Oreo auf ihrer Reise nach New York begegnet, spricht in Erwartung eines zukünftigen Schauspielerlebens Englisch mit französischer Syntax. Die Sprache selbst wird so zu einer Figur des Romans. Fran Ross beherrscht die große Kunst, sie bis an die Grenzen des Verständlichen zu treiben, um das Individuelle, das Einzigartige hinter Stereotypen und Mustern sichtbar zu machen. Dass sich die zahllosen Sprachspiele, Lautmalereien und der Wortfindungsreichtum ins Deutsche übertragen und sich die sprachliche Lust und große Komik des Textes übermitteln, ist eine preiswürdige, grandiose Leistung der Übersetzerin Pieke Biermann. Sie steht an Witz, Sprachgefühl und Erfindungsgabe ihrer Autorin in nichts nach.
Mit 32 hatte Louise graue Haare von der ständigen Anstrengung, etwas zu verstehen, wenn Mann und Kind die albernen Dialoge führten, die sie manchmal führten. »Du verdrehst mir so den Kopf mit dem Geklimper, Honey Child«, sagte der Vater. »Quietsch, quietsch«, flüsterte die Tochter. Sie ließ sich ihre guten Haare rotbraun färben und genoss, wie wohltuend sie sich in Farbe und Struktur vom stumpfen, schwarzen Gekrissel der Nachbarinnen unterschieden, während sie wartete, dass sie an die Reihe kam und zusah, wie die Schönheitskünstlerinnen die Krausköpfe der anderen mit dem heißen Glätteisen traktierten. »Ich danke dir, Vater«, betete sie dann, »für die Grauhaare, wo du mir gegeben hast, und erst recht, für das andere Leute wissen, wie ich die nicht haben muss. Ich würde ja blöd mit zwei Ö aussehen, wenn ich mit Graukopf ihr rumlaufe, bei meinem Alter.«
Man könnte dem Buch eine gewisse Überorchestrierung vorwerfen. So viel genialische Fantasie, ein so immenser Anspielungsreichtum, drohen das gewöhnliche Leseflussbett zu überschwemmen, die Aufnahmefähigkeit zu überfordern. Aber auch davon handelt dieser Roman, der die Grenzen des Erzählten und Erzählbaren weitet. Der Abschied von eingefahrenen Mustern bedeutet immer erstmal Überforderung, bevor neue Einsichten entstehen können. Seit Oreo im Jahr 2000 wiederentdeckt wurde, gilt er als einer der wichtigsten satirischen Beiträge zur schwarzen Literatur, wie aus dem erhellenden Nachwort von Max Czollek zu erfahren ist. Czollek sieht Fran Ross auch in einer Tradition jüdischen Erzählens. Ihre Figuren in der Nachfolge der Schlemiels oder der Ganoven Isaac Babels. Feministisch ist dieser Text allemal. Sein lautes, anarchisches Lachen übertönt die Echoräume der männlich dominierten Literaturgeschichte und mit dem weiblichen Theseus Oreo mischt eine herausragende und herausfordernde Hauptfigur die Ruhe dieser heiligen Hallen für immer auf.
Antje Ravik-Strubel über Fran Ross Oreo aus dem Amerikanischen, Englisch übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Pieke Biermann. Ein Nachwort hat Max Czollek beigesteuert. Erschienen ist das Buch im DTV München. Und heute, genau vor 95 Jahren, am 20. Dezember 1924, wurde Friederike Mayröcker in Wien geboren. Bis heute lebt und arbeitet die hochdekorierte Dichterin dort, in einer legendären Wohnung voller Notizen und Textentwürfe. Mehr als 100 Bücher hat die äußerst produktive Mayröcker veröffentlicht, darunter vor allem Gedichte und experimentelle Prosa. Zuletzt erschien etwa 2018 Pathos und Schwalbe, ein Band im einzigartigen, dichten wie zarten Mayröcker-Sound mit lyrischen Notaten über einen Krankenhausaufenthalt der Autorin. Und eines ihrer älteren Gedichte mag uns sogar Auskunft darüber geben, wie sich Friederike Mayröcker Geburtstagsgratulationen am liebsten wünschte.
Bin jetzt mehr in Kanaillenstimmung. Ich freue mich nicht, wenn mir jemand gepresste Blumen oder 200 Millionen Jahre alten Lavasand sendet. Ich freue mich nicht über Blumen an meiner Tür, über Blumensträuße, wenn jemand mich aufsucht. Solche Zeichen haben für mich jeglichen Sinn verloren, sind mir leere, anspruchsvolle Gesten geworden. Weiß ja nicht, wo und wie ich mich befinde, nur, dass das alte Piano-Pony mein Komet ist und mit mir weint.
Friederike Mayröcker wird heute 95 Jahre alt. Ihr Gedicht aus dem Band Notizen auf einem Kamel, 1996 erschienen bei Surkamp, sprach Nina Lendföhr. Und das war's vom Büchermarkt. Um Demenz im Krankenhaus geht es gleich bei Forschung aktuell. Denn viele Patienten verlassen ihren Behandlungsort nicht wie Friederike Mayröcker mit einem Buch, sondern verwirrter, als sie dort angekommen sind. Mehr gleich nach den Nachrichten. Am Mikrofon hier verabschiedet sich Miriam C.